Der Tag, an dem.
Herzlich willkommen bei unserem Geschichtspodcast Der Tag, an dem. Ich bin Frank Henke, Journalist der DWZ in Hameln. Und obwohl das die Deister und Weser Zeitung eine ziemlich alte Zeitung ist, für die historische Kompetenz ist hier jemand anders zuständig, nämlich Claudia Höflich, Historikerin und Leiterin des Museums Hameln. Hallo Claudia.
Hallo Frank.
Heute beamen wir 300 Jahre, sehr genau 300 Jahre zurück, auf eine Wiese bei Helpensen vor den Toren Hamelns. Wir sind angekommen am 17. Juli 1724. Das ist nämlich der Tag, an dem der wilde Peter aufgefunden wurde. Und damit beginnt eine Geschichte, die uns und ihn sogar bis an den englischen Königshof führt. Was passierte da an diesem 17. Juli 1724, Claudia?
Ja, was wir aus den Berichten erfahren, ist, dass an diesem Tag ein Hamelner Bürger auf vielleicht seinem eigenen Feld arbeitete. Da gehen die Quellen ein bisschen auseinander. Auf jeden Fall traf er da auf einen Jungen auf einem Feld bei Helpensen. Der Junge wird beschrieben als ungefähr 13 Jahre alt, nackt, lediglich mit den Resten eines Hemdes bekleidet. Seine dicken schwarzen Haare werden erwähnt, aber auf jeden Fall spricht er nicht. Er kann oder er will nicht sprechen, gibt Laute von sich, die werden dann später von verschiedenen Autoren als unmenschlich oder tierisch beschrieben. Und in jedem Fall nimmt dieser Hamelner Bürger dann Peter mit in die Stadt, was natürlich sofort viel Aufsehen erregt.
Und ein Kind im Wald oder ein Kind auf der Wiese, was offenbar aus dem Wald kommt, wie erklärte man sich damals, wie ist er da hingekommen?
Darüber wurde natürlich sofort schon direkt viel spekuliert. Lange hielt sich die Vermutung, dass der Peter trotz der Reste von Bekleidung, also das war irgendwie so ein Hemdskragen, den er noch um den Hals trug, dass er also ein wildes Kind sei. Das heißt also tatsächlich von Tieren im Wald großgezogen, also so eine Mowgli-Geschichte. Das war natürlich aber so eine sehr wildromantische Vorstellung, für die es überhaupt gar keine Belege gab. Und im 18. Jahrhundert gab es dann auch schon viele Stimmen, die vermuteten, dass es sich hier um ein Kind handelte, das von seinen Eltern ausgesetzt, das vielleicht also misshandelt wurde und weggelaufen oder ausgesetzt wurde von den Eltern.
Mhm. Ja, wilde Kinder ist immer so eine schöne Geschichte, wie viele Kinder wirklich wild in der Natur überleben konnten und lange. Das steht dann auf einem ganz anderen Blatt. Zentrale Frage war natürlich, wer mögen die Eltern sein? Du hast es angedeutet. Da gab es dann auch gleich ganz verschiedene Theorien.
Ja, da wurde natürlich sofort drüber spekuliert. Das reichte dann von einer unehelichen, adligen Abstammung, die vermutet wurde, über ja tatsächlich auch so Theorien darüber, dass es ein Kind aus Afrika sein könnte, was verloren gegangen und auf unergründlichen Pfaden bis nach Europa, also bis nach Hameln gekommen sei. Es gab sogar Verknüpfungen zur Rattenfängersage, also Peter als ein zurückgekehrtes Kind, wo auch immer er die vielen Jahrhunderte zwischen der Rattenfängersage, dem Auszug der Kinder und 1724 gewesen sein soll, man weiß es nicht. Aber am konkretesten wird die Geschichte ausgeformt oder das Gerücht oder die Theorie, dass es sich dann bei Peter vielleicht um den Sohn des Wirtes, vom Steinkrug gehandelt hat. Also da wird es tatsächlich sehr konkret. Ob das stimmt, weiß man nicht. Das kann man auch heute natürlich nicht mehr nachvollziehen. Aber diese Theorie, die basierte darauf, dass dieser Wirt vom Steinkrug tatsächlich einen Sohn gehabt haben soll, der tatsächlich auch gewisse Auffälligkeiten gehabt haben soll. Und dieser Sohn war irgendwann nicht mehr da und der Wirt behauptete, der wäre bei einem Unfall tatsächlich im Wald verstorben und er hätte ihn da direkt auch an Ort und Stelle begraben. Es hat also kein offizielles Begräbnis gegeben, es stand auch dann in keinem Kirchenbuch, war ein Eintrag über diesen Tod. Das war natürlich recht verdächtig, aber es gab dann auch wieder andere Berichte darüber, dass der Sohn, um den es da ging, eigentlich blond gewesen sei und ganz andere Auffälligkeiten gehabt habe. Also so richtig stichhaltig war das nicht für die Hamelnerinnen und Hamelner, aber tatsächlich so die naheliegendste Theorie, sodass da lange dran geglaubt wurde und wirklich wissen tut man es bis heute nicht.
Habe ich das richtig in Erinnerung? Das war dann sozusagen auch der Dreh, wie Peter seinen Namen bekam, weil er konnte nicht sprechen, hat es auch nie gelernt und hatte aber diesen Namen Peter. Und ich glaube, der ist ihm dann im Grunde auch über die Geschichte zugefallen, oder?
Ja, allerdings gleich wieder einschränkend. Es gibt da aber auch wieder unterschiedliche Berichte. Es gibt auch einen Bericht, der sagt, dass man in Hameln verschiedene Namen ausprobiert hat und ihn versucht hat, bei verschiedenen Namen zu rufen. Quasi einfach so eine Liste von Namen durchgegangen ist und Peter war der erste Name, bei dem er reagiert hat oder bei dem er irgendeine Reaktion gezeigt hat. Und dann ist er von da ab dann Peter genannt worden. Das ist aber tatsächlich genauso nebulös und unsicher wie die Frage seiner Abstammung.
Es ist natürlich auch ein Test, den man wahrscheinlich, der durch Wiederholung nicht zuverlässiger wird, sagen wir mal. Wenn man jemanden sehr häufig Peter ruft, weiß er irgendwann, dass er vermutlich gemeint ist. Ja, schwierig. Es gibt Berichte aus der Zeit oder zumindest kommt man der Zeit sehr nahe. Es gibt da einen langen Bericht von 1726, der ist überschrieben: Zuverlässige und wahrhafte Nachricht von dem bei Hameln im Felde gefundenen wilden Knaben. Und als Journalist dachte ich beim Lesen, sehr ordentliche Arbeit. Da wird viel Hamelner Gerede, da werden so die ersten Legenden über dieses wilde Kind aufgegriffen, überprüft, verworfen. Also so ein Plausibilitätscheck, ein Faktencheck im Grunde wird da gemacht. Sehr spannend zu lesen. Um mal einen Kollegenlob ins 18. Jahrhundert zu schicken, sozusagen. Der Eindruck, den ich beim Lesen hatte, unterm Strich, wenn man das, was man da über die Hamelner Verhältnisse von damals so hört, war, es gab Leute, die sich um Peter, um dieses wilde Kind, in Anführungsstrichen wilde Kind, bemüht haben, aber sie waren auch ziemlich schnell überfordert.
Ja, also das kann man, glaube ich, ganz sicher bejahen. Dieser zuverlässige und wahrhafte oder diese zuverlässige und wahrhafte Nachricht ist ja von einem unbekannten Autoren. Also wir wissen nicht genau, wer das geschrieben hat. Es war aber ein sehr, sehr kluger und sehr belesener Mann, der, nur genau richtig, das teile ich auch, diese Einschätzung, der da auch versucht hat, sich ein sehr ausgewogenes Bild zu machen und das auch so wiederzugeben. Peter wird hier in Hameln zuerst im Heiliggeist-Hospital untergebracht und dann auch untersucht von einem Regimentsarzt. Da wird dann festgestellt, dass er ein ausgezeichnetes Gehör hat und auch von einer angewachsenen Zunge ist die Rede, obwohl das in späteren Berichten und bei späteren Untersuchungen dann tatsächlich nicht mehr festgestellt wird. Er ist auf jeden Fall jemand, den man nur schwer bändigen kann. Er wird versorgt mit Essen und Kleidung. Es wird beschrieben, dass er sich aber nur schwer an Kleidung gewöhnt und auch mit dem Essen, also zumindest mit dem manierlichen Essen, Schwierigkeiten hat. Und also die Überforderung, finde ich auch, die tropft aus dem Bericht an jeder Stelle heraus. Peter ist einigermaßen renitent. Er bricht auch aus dem Heiliggeist-Hospital mehrfach aus und wird dann in die Obhut eines Armenhausbewohners gegeben, was ja auch schon tatsächlich eine ziemlich krude Maßnahme an sich ist. Dieser Bewohner des Armenhauses behandelt ihn dann anscheinend aber auch entsprechend schlecht. Also es wird an manchen Berichten, die zwar erst aus späterer Zeit stammen, aber da wird dann auch von regelrechten Misshandlungen gesprochen. Und schließlich findet sich dann ein Hamelner Bürger, der Peter aufnimmt gegen, ja, man kann das vielleicht heute Unterhaltszahlungen nennen, die der Rat dann leistet für Peter. Das heißt also, er stattet diesen Hamelner Bürger, der namentlich nicht genannt wird, mit ein wenig Geld aus, um Peter zu versorgen. Kurze Zeit später ist man aber dann, habe ich so das Gefühl, in Hameln ganz froh, dass man Peter weiterreichen kann ans Waisenhaus in Celle. Wie die Kontakte da hergestellt wurden, ist nicht ganz klar, aber auf jeden Fall schließt damit ja auch der Bericht dann eigentlich ab, dass Peter nach Celle überführt wird.
Wie alt ist Peter jetzt wohl so in etwa? Aus dem Wald trat er, also an dem Tag, an dem trat er aus dem Wald mit ungefähr 12 Jahren, sagte man damals.
12, 13, ja. Das ist, wird unterschiedlich geschätzt.
Wie lange blieb er dann in Hameln?
Er scheint ein Dreivierteljahr ungefähr hier gewesen zu sein. Wenn wir wirklich von Sommer, also Juli 1724 ausgehen, dann wird er nach Celle gebracht 1725, also so ein Dreivierteljahr ungefähr später.
Also schon noch, ja, ein sehr junger Mensch, der da unterwegs ist und der da so herumgereicht wird, sage ich mal. Für Peter ging es dann weit hinaus aus Hameln und wie schon angedeutet sogar bis an den englischen Königshof. Wie kam es dazu?
Ja, auch wieder eine gute Frage natürlich. Der Hof wird auf Peter aufmerksam, als Peter im Zeller Waisenhaus ist. Zeitweise ist er auch im Zuchthaus in Celle. Das wissen wir aus verschiedenen Quellen. Es gibt nur leider immer wenig Begründungen dafür, ne? Also wir wissen, er ist ins Waisenhaus gekommen, war da eine Zeit im Zuchthaus. Warum diese Verlegung erfolgte, wissen wir aber leider nicht. Auf welchem Weg dann die Informationen über dieses Kind nach Hannover gelangten, ist nicht ganz nachvollziehbar. In jedem Fall wird er aber Ende 1725 dann in Hannover an der königlichen Tafel präsentiert. So überschreibt es dann auch die Presse. Das Interesse an, ja, sagen wir mal so, ungewöhnlichen Menschen wie Peter war groß zu der Zeit. Die werden an Höfen, nicht nur in Hannover und nicht nur in London, gerne bestaunt, sondern auch regelrecht ausgestellt. In jedem Fall wird Peter da also an diesem einen Tag präsentiert, kommt dann wieder nach Celle ins Waisenhaus und dann wird er aber im Frühjahr 1726 nach London gebracht und war wohl, so wird es erzählt, ein Geschenk der Prinzessin von Wales an ihren Schwiegervater, den König Georg I. in London. Und ja, da war Peter dann eben zur Belustigung des Hofes, war aber auch Gegenstand ärztlicher, also naturwissenschaftlicher Untersuchungen und tatsächlich da Teil des Hofstaats dann in London.
Trotzdem, obwohl es ja diese Ansätze gab, dass er eben mehr oder weniger, also verkauft wird er nicht, aber verschenkt wird er, wird hin und her geschoben. Trotzdem hat man so ein bisschen das Gefühl, es hätte alles viel schlimmer für ihn kommen können, wenn man die Rahmenbedingungen ansieht. Es fand sich schließlich auch jemand, der sich offenbar gut und einigermaßen liebevoll um ihn gekümmert hat.
Da gehen wir von aus, ja, tatsächlich. Also er war in England am Hof in London dann zunächst in der Obhut eines Arztes, eines Doktors, der ihn untersucht hat, der sich eingehend mit ihm beschäftigt hat, vor allem auch unter der Fragestellung, was sind angeborene Fähigkeiten, was sind erlernte Fähigkeiten. Also da war Peter wohl anscheinend eine Zeit lang ein vielversprechendes Untersuchungsobjekt. Allerdings hat dieser Arzt schon ziemlich bald befunden, dass er von Peter oder durch die Untersuchung von Peter weiter keine großartigen Erkenntnisse bekommen könnte. Und dann bemühte man sich eben, als das naturwissenschaftliche Interesse an ihm versiegte, sehr schnell darum, Peter auch woanders unterzubringen. Und wir wissen nicht genau, wie seine Zeit am Hof war. Wir wissen nicht genau, wie oft und ob er da dann auch noch präsentiert und vorgeführt wurde. Es scheint aber wirklich genau immer Menschen gegeben zu haben, die sich ganz gut und auch ganz liebevoll um ihn gekümmert haben. Er wird dann am Hof zuerst noch in die Obhut von einer Hofdame gegeben und dann bemüht man sich um die Unterbringung auf dem Land. Und er wird dann bei einem Farmer in Hertfordshire, in Northchurch untergebracht. Der Farmer erhält dafür dann auch ja so eine Art Unterhaltszahlung. Aber Peter kann da Hilfsarbeiten leisten und verrichtet seine Arbeit dort, soweit wir wissen, auch weitestgehend ganz zuverlässig. Und ich denke, ja, natürlich ist es schwer zu beurteilen aus der heutigen Sicht, aber allein dadurch, dass er nicht weiter ständig zur Schau gestellt wurde, muss man schon sagen, dass er da vielleicht mehr Glück hatte als andere. Natürlich, also wirklich in einem schon auch eigenartigen und menschenunwürdigen Rahmen. Das darf man natürlich nicht vergessen. Ne? Also es geht wirklich darum, dass man weitergereicht wurde, wenn man solche Auffälligkeiten hatte. Das ist natürlich aus heutiger Sicht alles vollkommen undenkbar und unwürdig. Aber mit diesem Übersiedeln dann auf die Farm wird er zumindest seine Ruhe gehabt haben. So kann man es vielleicht dann irgendwie noch am ausgewogensten formulieren.
Ja. Um noch einmal zurückzugehen, du sagtest das Stichwort, er war ein interessantes Untersuchungsobjekt. Das war schon spannend, was die Leute da alles dran festmachten sozusagen. Auch das natürlich nicht unser Wissensstand und unsere Weltsicht und unsere Menschensicht, aber spannend.
Ja, absolut. Es haben sich auch tatsächlich ja viele Naturwissenschaftler mit ihm beschäftigt. Auch viele Autoren haben über ihn geschrieben im 18. Jahrhundert. Das geht eben los bei diesem Dr. Arbuthnot, der eben diese ersten Fragen gestellt hat und da dieses naturwissenschaftliche Interesse an ihm hatte. Aber auch der berühmte Naturforscher Blumenbach, Johann Friedrich Blumenbach, hat sich mit dem wilden Peter eingehend beschäftigt. Auch Carl von Linné, auch ein Naturforscher, der sich damit beschäftigt in seiner Systema Naturae, wo er diesen wilden Peter eben als tatsächlich Klassifikation des Homo sapiens, des Homo sapiens ferus beschreibt, also eines wilden Menschen. Und auch Daniel Defoe beschäftigt sich mit dem wilden Peter und hat ein ganzes Buch über ihn geschrieben, also der Autor von Robinson Crusoe.
Da sind wir schon bei den tiefen Spuren, die der wilde Peter von Hameln, wie man dann sagt. Manchmal sagt man, gut, eingeräumt, manchmal sagt man wohl auch von Hannover. Aber die dieser hier bei Helpensinn aufgefundene Junge dann in England hinterlassen hat. Hier erstaunlicherweise gar nicht so sehr, aber da gibt es schon einige Sachen, über die man da noch stolpern kann.
Absolut. Das fängt damit an, dass der wilde Peter, als er am Hof war, tatsächlich auch porträtiert wurde als Teil des Hofstaates. Dieses Porträt ist, also das ist Teil eines großen Wandgemäldes, das noch im Kensington Palace immer zu sehen ist. Das ist gerade auch Teil einer großen Ausstellung. Da wird dieses Porträt tatsächlich nochmal extra gefeatured. Also nicht nur das Porträt des wilden Peter, sondern die Porträts aller Hofangestellten, die dann da zu sehen sind. Und er hat aber auch an anderen Stellen tatsächlich in England, in Großbritannien, dann wirklich dingliche Spuren hinterlassen, sage ich jetzt mal. Also es gibt in North Church seinen Grabstein noch an der Kirche. Es gibt ja tatsächlich ein Halsband, das er getragen hat. Das hört sich jetzt auch immer, wenn man das so erzählt, ein bisschen danach an, als sei das sehr unwürdig gewesen. Aber der Hintergrund, warum er dieses Halsband getragen hat, ist ein Halsband, wo drauf steht, wie er heißt und wo er hingehört, also auf welchen Hof er gehört. Tatsächlich so ein bisschen wie so ein Hundehalsband. Aber getragen hat er das oder bekommen hat er das, nachdem er einmal ausgebrochen war oder ausgebrochen ist eigentlich hier schon gar nicht mehr das richtige Wort. Er ist weggelaufen. Er ist also durch die Natur gestreift. Das hat er wohl sehr gerne und sehr viel gemacht. Und ist unklar, ob er dann wirklich weggelaufen ist oder sich verlaufen hat. Auf jeden Fall ist er dann sehr, sehr weit nordöstlich von North Church, nämlich bei Norwich aufgegriffen worden. Wirkte natürlich verdächtig, konnte nicht sprechen, war auch dann natürlich nach einer ganzen Zeit, die er unterwegs war, wahrscheinlich einigermaßen verlottert und wird da ins Gefängnis gesteckt. Und in diesem Gefängnis bricht zu der Zeit, in der Peter dann da ist, ein Feuer aus. Er bricht nicht aus, er flieht nicht, sondern er bleibt in seiner Zelle sitzen, tatsächlich einigermaßen paralysiert und muss dann da gerettet werden. Aber auf jeden Fall im weiteren Verlauf macht der Farmer, der natürlich Peter vermisst, er gibt eine Anzeige auf in verschiedenen Zeitungen und so eine Anzeige, die findet dann den Weg bis nach Norwich. Also das war natürlich eine Anzeige, die hatte der Farmer in regionalen Blättern aufgegeben, aber die findet auf unerklärlichen Pfaden dann den Weg nach Norwich, wo dann jemand aufmerksam wird und sagt, ach guck hier, das ist der Mann, der bei uns im Gefängnis sitzt anscheinend, der hier vermisst wird, und so wird er dann wieder zurückgebracht oder kann zurückgebracht werden auf die Farm, und der Farmer lässt dann dieses Halsband anfertigen, damit eben sowas nicht nochmal passiert und Peter dann das nächste Mal schneller den Weg wieder zurückfindet oder schneller wieder nach Hause gebracht werden kann.
Was für ein verrücktes Leben. Also, dass man zwei englische Könige lernt er, glaube ich, sogar kennen in seinem Leben. Georg den Ersten, der ihn an seinen Hof holt, und nochmal Georg den Dritten lernt er später auch noch kennen.
Genau.
Und wenn er durch die Felder streift und sich vergisst, landet er nachher in einem brennenden Gefängnis. Das ist verrückt.
Das ist tatsächlich total verrückt. Genau, er wird, also bei Georg dem Ersten, da ist er in Hannover am Hof und dann eben in London und George dem Dritten, irgendwann nennen sich dann die Könige ja auch Englisch George, da wird er dann 1767 nochmal vorgestellt quasi. Und so hinterlässt er eben tatsächlich überall seine Spuren, auch in Norwich, da wo das Gefängnis dann brennt. Da gibt es bis heute auch noch einen Pub, der seinen Namen trägt. Da gibt es eine Stele, die an ihn erinnert, weil diese Geschichte, also mit dem weggelaufenen Mann, mit dem Auffinden in Norwich, im Gefängnis sitzen, Feuer, das sind tatsächlich alles Dinge, die sich da wohl auch sehr ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben, sodass er auch da, obwohl er da nur eine kurze Zeit war, tatsächlich so nachhaltige Spuren hinterlassen hat, dass ein Pub nach ihm benannt ist.
Aber wie erklärt sich das? Ja, wahrscheinlich durch die Häufung spannender Geschichten, die in England passiert sind und durch diese, ich sag mal, Promi-Linie, dass er Verbindungen zum Hof hatte, erklärt sich vermutlich, dass die Engländer sich besser an ihn erinnern als zum Beispiel die Hamelner.
Ja, und ich glaube eben, es sind vor allem auch diese dinglichen Anker, ne? Also das Porträt im Kensington Palace, das natürlich auch immer wieder die Frage aufwirft, wer ist das eigentlich, der da zu sehen ist? Und dann auch der Grabstein, ich finde, das ist ja eine wundervolle Geschichte. Der Grabstein, der da in North Church immer noch neben der Kirche platziert ist, wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich nicht mehr am Originalbegräbnisort, aber der Grabstein ist eben da noch auf dem Friedhof. Da werden ja so einmal die Woche frische Blumen niedergelegt, bis heute. Also das ist tatsächlich auch so eine Tradition, wo keiner genau weiß, zumindest erzählt keiner, dass er wüsste, wer das ist. Also das, ne, hat dann auch gleich noch wieder natürlich auch wieder so einen wildromantischen, aber auch so ein bisschen transzendenten Touch. Ne? Also irgendwie wirkt er dann darüber auch bis heute. Unbekannte legen Blumen nieder und sind tatsächlich ganz viele kleine Anekdoten, Geschichten und dann eben diese dinglichen Zeugnisse, die da, glaube ich, den Ausschlag geben.
Heute gibt es aber, und die kommt auch für mich zumindest, ich habe es gesehen in einem BBC-Beitrag, den du mir empfohlen hast, es gibt inzwischen eine medizinische Theorie zum wilden Peter, warum er war, wie er war.
Genau, man geht heute davon aus, dass der wilde Peter an einer sehr seltenen genetischen Erkrankung gelitten hat, nämlich dem Pitt-Hopkins-Syndrom. Das ist tatsächlich eine Erkrankung, die ja ganz typische Auffälligkeiten hat. Einmal auch intellektuelles Defizit und dann der fehlende Spracherwerb, also dass jemand, der an diesem Syndrom leidet, eben nicht in der Lage sein wird zu sprechen, das Sprechen nicht erlernen wird. Auf diese Spur gekommen sind die Forscher allerdings aufgrund von äußeren Auffälligkeiten. Denn ganz typisch für dieses Pitt-Hopkins-Syndrom ist auch ein sehr breiter Gaumen, dicke Lippen und tiefliegende Augen. Und das waren eigentlich so die ersten Anhaltspunkte, die in den ja doch tatsächlich einigen Porträts, die von dem wilden Peter ja zu verschiedenen Zeiten seines Lebens erstellt worden sind, die da eben auch deutlich zu erkennen sind. Also gerade diese dicken Lippen und auch seine Augen und das war so der erste Anhaltspunkt und natürlich kann man das auch nur vermuten, dass es wirklich dieses Pitt-Hopkins-Syndrom gewesen ist, aber die Belege dafür, für diese Theorie sind doch recht stichhaltig.
Ja, also wenn man einfach mal googelt Pitt-Hopkins-Syndrom und sich Bilder ansieht von Menschen, die es haben und die Porträts vom wilden Peter daneben hält, dann ja, das ist nicht abwegig. Wenn er damals gut gezeichnet worden ist, danach sieht es aus am englischen Hof, da werden die Leute schon was gekonnt haben, die da porträtiert haben.
Da gehen wir
von
aus.
Das sieht schon ein bisschen danach aus. Schließen wir es vielleicht mal mit einer generellen Betrachtung ab. Peter ist ziemlich alt geworden. Über 70 Jahre, glaube ich. Wie alt ist er genau geworden?
Er ist im Februar 1785 gestorben.
Ja, genau. Man weiß nicht genau, wann er geboren wurde. Aber war dann damit um die 70.
Um die 70, genau.
Ja. Und hatte seine letzten Jahrzehnte ja im Grunde, also hat er ja lange auf dieser Farm gelebt. Da kann man fast daraus folgern, er könnte ein glücklicher Mensch gewesen sein.
Ja, wenn wir das wüssten. Ja. Ich glaube schon, dass sich da gut um ihn gekümmert wurde. Er ist dann ja nach dem, der Farmer, bei dem er eigentlich untergebracht wurde, nachdem der ist vor ihm gestorben und da ist er dann zu dessen Bruder gekommen. Also er ist da dann tatsächlich auch ja mit Familienanschluss weiter, sage ich jetzt mal, betreut worden. Also die Hamelner Heimatforscherin Annemarie Ostermeier, die schreibt 1969 so als ihr Fazit, dass Peter da auf dieser englischen Farm vor sich hin vegetiert habe und kein glückliches Leben geführt. Ich würde das auch anders sehen. Also aus dem, was wir wissen, hatte er da zumindest Menschen um sich, die sich um ihn gekümmert haben, die sich um ihn gesorgt haben, als er weggelaufen ist oder sich verirrt hatte oder wie auch immer. Da hat sich dieser Farmer tatsächlich bemüht mit Anzeigen, hat sich auf die Suche gemacht. Und da würde ich jetzt mal draus schließen, dass er zumindest umsorgt wurde. Und Glück ist natürlich sowieso immer eine so individuelle Größe. Genau, aber
sehr schwer messbar und vor allem, wenn es Jahrhunderte zurückliegt. Ja.
Ganz genau. Aber also er wurde zumindest nach allem, was wir wissen, da als, ja, als Mensch betrachtet, um den man sich sorgen kann und muss. Und das ist vielleicht doch mehr, als er an anderer Stelle hätte oder zu erwarten gehabt hätte.
Vielleicht hatte ich jetzt aber vor allem auch den Drang, das Ganze noch so ein bisschen zum Happy End zu biegen, weil ich mich bei der ganzen Vorbereitung fragte, warum ist das eigentlich nie verfilmt worden? Warum gibt es noch nicht mal, ich glaube, es gibt noch nicht mal einen anständigen Roman, also so einen historischen Roman über den wilden Peter. Und da ist so viel drin in dieser Geschichte. Die Mowgli-Geschichte, wie du sagtest am Anfang, also das wilde Kind, dann der Hof in Hannover, der Hof in England, später dann ja solche Anekdoten wie das brennende Gefängnis, was wir erwähnt haben, am Ende dann das Leben auf der Farm. Das ist eine wirklich, wirklich spannende Geschichte. Komisch, dass sich das Hollywood oder wer auch immer nie gegriffen hat, offenbar.
Ja, absolut. Es gibt im 18. Jahrhundert, wie schon erwähnt, viele Literaten, die sich auch mit dem wilden Peter beschäftigen. Es gibt bis heute auch in England, also tatsächlich muss man auch sagen, der wilde Peter ist in England tatsächlich Heritage, also der ist wirklich anerkanntes Kulturgut. Es gibt da auch immer mal wieder Theateraufführungen, das sind dann aber meistens so Amateurtheater, Truppen, die sich dann mit dem Stoff beschäftigen in ganz unterschiedlichen Interpretationen. Aber die Geschichte hat es bis jetzt noch nicht geschafft, international, noch nicht mal in Deutschland, große Aufmerksamkeit zu erregen eigentlich. Ich finde das auch sehr schade. Vielleicht fehlt die Romanze für einen Hollywood-Film, keine Ahnung. Die ist ja sogar beim Glöckner von Notre Dame mit reingebaut, bietet sich vielleicht beim Wilden Peter nicht so an. Ich weiß es nicht. Ich finde es ganz schade, dass er eben in Hameln auch überhaupt gar nicht so präsent ist. Das ist ja auch ein Grund, warum wir heute über ihn sprechen, um ihn da auch mal wieder ein bisschen ins Gedächtnis zu bringen. Denn ich glaube auch, es ist eine spannende Geschichte, es ist eine hochinteressante Person auch, um die es da geht. Und da müssen wir mehr drüber reden.
Da gönne ich dir jetzt auch die Werbeeinblendung als Leiterin des Museums Hameln. Ihr habt nämlich auch was vor mit dem wilden Peter.
Genau, wir planen ab November eine Sonderausstellung zum wilden Peter, weil wir eben, wie man jetzt auch in dem Podcast ja schon gehört hat, eine ganze Menge auch an neuen Erkenntnissen zu ihm haben, ihn für total spannend halten und diese Geschichte erzählen wollen.
Das war der Tag, an dem der wilde Peter von Hameln gefunden wurde. Unser Podcast von Frank Henke und
Claudia Höflich. Und wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind, wenn wir einen weiteren Tag der Hamelner Geschichte näher beleuchten.
So wird es sein. Tschüss.
Tschüss.
Der Tag, an dem. Ein lokaler Geschichtspodcast aus Hameln.